Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Es geht hier Schlag auf Schlag. Nach dem ersten Teil unserer Saisonprognose in der letzten Woche folgt heute auch schon der zweite Teil mit den letztjährigen Plätzen 12 bis 7. Und back in town und auch hoffentlich gut erholt sind die beiden Urlauber, Fabi und Sören. Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus Meerbusch. Ich bin wieder zu Hause. Das heißt Anpfiff 15:30 national wieder jetzt bei mir.
Die wichtigste Frage vorab natürlich an euch beide. Konntet ihr euch auch die letzte Woche noch gut erholen?
Ja, was heißt erholen? Also spätestens, wenn man ersten Tag wieder zurück ist, auch in Deutschland, ist man eigentlich wieder urlaubsreif.
Doch, es war sehr entspannt. Bin ein bisschen gewandert, mit einem E-Mountainbike in den Alpen unterwegs gewesen. Heißes Wetter in Italien mitbekommen, also von daher, ich darf mich nicht beklagen.
Ah, sehr schön. Und eine Sache hat Sören dir schon voraus, Fabi, der hat schon seine Platzreife abgelegt beim Golfen in Holland.
Das ist natürlich sehr stark. Ich habe mich auch heute nochmal drüber unterhalten. Es gab oder gibt hier eigentlich im Moment auch ein sehr, sehr gutes Angebot, also Platzreife plus Erstausstattung. Inklusive zwei Trainerstunden und Mitgliedschaft für das erste Jahr für 1.000 Euro. Okay. Das ist schon jede Menge Holz eigentlich. Und wie gesagt, ich bin kurz davor zu sagen, ich steige in diesen Sport ein. Ja,
ja, so ein, du hast ja auch ganz gut geschlagen, ne?
Ja, ich muss ja dazu erzählen, wir waren ja beide zusammen auf dem Grün unterwegs. Bewegungsabläufe, das muss man sagen. Der Schläger vielleicht doch ein bisschen zu kurz. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber es stimmt, das, was Fabi sagt. Also es ist, glaube ich, definitiv was anderes. Man ist in der frischen Luft unterwegs, hat das Gefühl, auch wirklich was für seinen Körper zu tun. Also definitiv eine Sportart, die man ab und zu mal machen kann.
Haben auf jeden Fall gut Kilometer zurückgelegt, ne, was das angeht. Bei der einen oder anderen Bahn, sag ich mal, habe ich mir dann schon den Hockeyschläger zurückgewünscht, à la Happy Gilmore. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Naja, sei es drum. Gut, wie fangen wir heute an? Ich würde sagen, Sören, zweite Liga, zweiter Spieltag. Und die eine oder andere Mannschaft hat auch schon den zweiten Sieg eingefahren, wo wir nicht unbedingt mitrechnen konnten.
Ja, in der Vorbereitung jetzt hier auf die Folge habe ich eine Mannschaft sicherlich, die top performt hat in den ersten zwei oder an den ersten zwei Spieltagen und eine, die ja hinter ihren Erwartungen im Moment so zurückläuft. Also positiv, ganz klar, das ist für mich die Hertha aus Berlin. Ja, zweiter Saisonsieg nach dem durchaus auch überraschenden Sieg in Bochum, direkt nachgelegt am zurückliegenden Samstag mit einem deutlichen 4:1 gegen, das muss man glaube ich auch sagen, bodenlose Heidenheimer, die noch gar nicht in der zweiten Liga so richtig angekommen sind. Und da sieht man einfach, was eine Mannschaft leisten kann, wenn sie ohne Druck aufspielt. Vor der Saison keiner irgendetwas auf die Hertha gesetzt, kaum nennenswerte Neuzugänge, Stammspieler abgeben müssen. Saisonziel war mal nicht der Aufstieg oder ist nicht der Aufstieg und das scheint diese Mannschaft zu beflügeln. Ja, und ganz anders Hannover 96, ja, also die jetzt auch gegen Wolfsburg verloren haben, zweite Saisonniederlage, wo es auch schon ein bisschen brennt, das Verhältnis zwischen Jonas Bolde und Christian Titz wirkt auch nicht so stabil. Klar, fairerweise muss man sagen, 96 spielerisch eigentlich auch an den ersten zwei Spieltagen wieder sehr gut, aber es zieht sich, glaube ich, oder hat sich übertragen jetzt in die neue Saison, dass sie ja nicht effektiv genug sind, nicht ihre Tore machen, sich nicht belohnen. Und jetzt stehst du nach zwei Spieltagen mit 0 Punkten da. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Auftritt im DFB-Pokal. Da werde ich voraussichtlich auch dabei sein, wenn sie im Weserstadion gegen die Spielvereinigung Hemelingen spielen. Das könnte durchaus ein Stolperstein sein jetzt in der aktuellen Verfassung. Und dann, glaube ich, wird's sehr, sehr eng für Christian Titz. Aber das sind so meine zwei Mannschaften, die jetzt zumindest am Saisonstart so ein bisschen rausstechen.
Und, wen wir nicht vergessen dürfen, Fabi, auf Platz 1, der Club mit Miro Klose.
Ja, tatsächlich. Wir haben es ja in unserer Gruppe auch schon mal diskutiert. Klar, ich war jetzt natürlich Derby, hat natürlich auch vom Spielverlauf ein bisschen was bei den Nürnbergern in die Karten gespielt. Trotzdem zweimal in Rückstand gewesen, zweimal zurückgekommen, Spiel gedreht, 4-2 gewonnen. Am Ende glaube ich auch verdient, würde ich behaupten. Und dann stehst du mit 6 Punkten jetzt sozusagen an der Tabellenspitze. Größtes Problem, ich hoffe nur, dass sie die Nürnberger nicht davon betroffen sind, dass sie noch den einen oder anderen abgeben müssen, weil im Moment sieht es eigentlich ziemlich eingespielt und harmonisch aus. Frage für mich einfach beim Club ist, ob Miro Klose sozusagen ein Trainer ist, der den Club in die erste Liga führen kann, Fragezeichen.
Das werden dann die nächsten Wochen dann zeigen. Ja, dann kann man, glaube ich, festhalten, den ersten FC Kaiserslautern kann man, glaube ich, die Samstagabendspiele jetzt auf jeden Fall für die nächsten Monate erstmal streichen, 2 Spiele. Zweimal war es ein 0-0, wie jetzt auch am Wochenende gegen den KSC. Da haben sie Glück gehabt, dass der Keeper, ja, Thorsten Lieberknecht, da mehr oder weniger den Punkt gerettet hat. Was haben wir noch? Ja, der VfL Bochum feiert einen 1-0, hart erkämpften Sieg, aber auch unterm Strich schon einen verdienten Sieg in Braunschweig. Braunschweig zweite Halbzeit.
Was mit Osnabrück? Wirklich so schlecht, wie die Ergebnisse zeigen, oder?
Also was man so gehört und gesehen hat, so ausschnittsmäßig war es wirklich noch nicht wirklich angekommen in Liga 2.
Also was ich vielleicht noch dazu nehmen würde, wäre Pauli. Weil ich glaube, nach dem Abstieg aus der Bundesliga und den Eindrücken der ersten beiden Spieltage kannst du davon ausgehen, dass Pauli nicht mehr so schnell oben angreift in der Tabelle. Ich glaube, es ist auch vom Kader her ein durchschnittlicher bis guter Zweitligist, der aber in der Regel wahrscheinlich nichts mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Was ein bisschen schade ist, weil ich dachte eigentlich, dass man den Vorsprung, den man aus Liga 1 hatte, auch monetär, finanziell, dass man den vielleicht so ausnutzen kann, um in der zweiten Liga wieder eine Rolle zu spielen. Aber wenn wir uns zurückerinnern an letztes Jahr, wie unfassbar ungefährlich Pauli war, genauso spielen sie eigentlich auch in der zweiten Liga.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt am Wochenende auch Sören hier Energie Cottbus, ne? Ersten Spieltag wirklich noch glücklich zu Hause 3-1 gegen Hannover gewonnen, hätten da ja eigentlich auch verlieren müssen, müssen wir uns ja nichts vormachen, trotz des 3-1-Sieges. Jetzt 3-0 bei der Arminia auf der Alm verloren, also war schon ein Spiel, wo Cottbus die Grenzen aufgezeigt worden sind. Also da war Bielefeld die klar bessere Mannschaft über ja eigentlich die komplette Spielzeit. Ich habe es mir am Sonntag in der Konferenz angeschaut, also wird die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall auch ein langer Weg zu gehen sein für Cottbus.
Ja, das sind ja, wir haben Osnabrück angesprochen, jetzt Cottbus, sind beides Mannschaften, ja, die sich erstmal an dieses Niveau in der zweiten Liga gewöhnen müssen. Und das ist halt dann wirklich nochmal ein Sprung, auch für die Spieler, die aus der dritten Liga kommen, in der zweiten Liga zu bestehen. Und Bielefeld ist ja auch eine gestandene Zweitligamannschaft, die Abstiegskämpfe hinter sich hat, die dann solche Spiele auch für sich entscheiden kann. Aber es ist ein langer Weg für Cottbus, natürlich für Osnabrück. Wobei ich immer sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, wer hätte da die besseren Voraussetzungen, vielleicht die Saison die Klasse zu halten, dann ist es Energie Cottbus, weil sie schon auch Erfahrung haben. Und ich glaube, gerade in den Heimspielen, klar brauchst du immer ein bisschen Glück, so wie es am ersten Spieltag war, aber in den Heimspielen kann Energie durchaus die Punkte holen, die sie dann auch brauchen, um die Klasse zu halten.
Gut, dann runden wir jetzt mal die Zweitliga somit ab und ich würde sagen, die Teams, die wir letzte Woche besprochen haben, die waren jetzt auch in der einen Woche nochmal auf dem Transfermarkt tätig und da blicken wir mal kurz zurück. Fabi, die Kölner haben ein bisschen was gemacht, unter anderem heute sogar noch ein Altbekannter kehrt zurück zum FC. Die Problemstelle auf der 6 haben die Kölner mit einem alten Bekannten geschlossen, der aus Frankfurt kommt.
Skiri?
Skiri, ja.
Ja, durchaus. Also wie gesagt, ich glaube, das größte Thema war ja diese Woche oder die letzten Tage ja durchaus El Mala, der jetzt final bleibt. Haben wir letzte Woche auch schon thematisiert. Wurde dann, glaube ich, auch ein bisschen besser verkauft, als es eigentlich ist. Weil im Prinzip hat man den Vertrag um ein Jahr verlängert und das Gehalt angepasst und ihm die Nummer 10 in die Hand gedrückt. Ich also gehe davon aus, dass das... Neues, ne? Ja, natürlich. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir im Sommer das gleiche Theater wieder haben. Allerdings unter der Voraussetzung, dass er eine ähnliche Saison spielt, wie er letzte Saison gespielt hat. Und da habe ich eben ein Stück weit meine Zweifel. Klar, mit Skiri bekommst du jemanden zurück, der weiß, wie der Verein funktioniert. Hat eine gewisse Erfahrung, 31 Jahre alt. Von daher kannst du mit so einem Transfer, denke ich, nichts falsch machen. Stärkt auch nochmal die Zentrale. Aber es ändert nichts im Großen und Ganzen an meiner Prognose für die Kölner.
Ja, Skiri
letztens, aber ja. Muss man ja sagen, dass es im Prinzip ein guter Schachzug war.
Ja, auf jeden Fall ein Spieler, den man kannte, der sich in Köln wohlgefühlt hat. Jetzt natürlich die letzten beiden Jahre in Frankfurt total seiner Form hinterhergelaufen ist. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, gehörte damals auch zu meiner Top 11 der Saison zu der Zeit. Ja, und dann haben die Kölner noch im Sturm was getan. Thijs Stallinger haben sie aus Bologna geholt. Für den hat Bologna vor 2 Jahren über 16 Millionen bezahlt. Ja, ist jetzt die zweite Option hinter Ragnar Ache. Und haben die Kölner noch eine Kaufoption für 10 Millionen. Muss man mal schauen.
Das ist natürlich auch ein Spieler, der letztes Jahr, glaube ich, in Summe, glaube ich, 10 Scorer gesammelt hat. Also ist jetzt nicht der Vollblut-Neuner, der dir 15 bis 20 Tore garantiert.
Definitiv nicht.
Ich glaube, der letzte, den die Kölner in der Hinsicht hatten, war Anthony Modest, oder?
Ja, richtig. Sören, Fabi hat eine gute Überleitung geschaffen. Von Vollblutsneuner und Stürmer kommen wir zum SV Werder Bremen und die haben auch eine Rückholaktion gestartet mit einem Altbekannten.
Lukas. Ja, Phyllis Beck, genau. Ich glaube, da braucht man nicht lange drum herum reden. Ist ein Top-Transfer für Werder Bremen. Genau so ein Spieler hat gefehlt. Spieler, der dann eben auch für noch mehr Euphorie sorgen kann. Definitiv ein Top-Transfer. Ich meine, wir können uns an letzte Saison erinnern, wo sie eben nicht diesen Stürmer hatten, wo sie mit Boniface gestartet sind. Da ging es in die Hose, dann Milosevic, glaube ich, geholt haben. Aus Stuttgart für eine Leihe im Winter. Das hat einigermaßen funktioniert, aber jetzt ist er eben zurück. Super Transfer, aber den zweiten Transfer, der, ich glaube, einen Tag vorher war, den finde ich sogar noch besser mit Ehren Dingschi, weil Werder Bremen, finde ich, schon auf dem Flügel nach wie vor Verbesserungspotenzial hatte. Und Dingschi finde ich einen richtig guten Spieler, der auch in Heidenheim gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann. Also das sind definitiv zwei Transfers für Bremen, die sich auszahlen werden.
Ja. Halte ich vollkommen dagegen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, nicht auch. Also zuallererst muss ich auch mal sagen, ich finde es einfach ein Stück weit traurig, wenn man sieht, was so der ein oder andere Zweitligist oder auch aus der Premier League die Mannschaften aus dem Keller für Kohle ausgeben, während du einen etablierten Erstligisten hast, der vor 10, 15 Jahren noch Stammgast in der Champions League war, der angewiesen ist, Transfers wie den von Niklas Füllkrug dann als Blockbuster-Transfer im Sommer zu verkaufen. Der gute Mann ist mittlerweile 33. Die letzten ein, zwei Jahre leistungsmäßig war Niklas Füllkrug auch, glaube ich, ein bisschen überschaubar, auch immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Bremen hat ein paar Mal oder ist ein paar Mal, so muss man sagen, glaube ich, bestraft worden für Risiko. Nabi Keita war eins davon. Wo man ihnen hätte eigentlich wünschen können, dass vielleicht so ein Transfer aufgeht. Und ich bin mal gespannt, ob ein 33-jähriger Niklas Füllkrug der Heißbringer ist, den man sich jetzt in einer gewissen Hinsicht auch erwartet, den du aber auch brauchst, um es mal so auszudrücken.
Ich glaube, man kann unterm Strich festhalten, für beide Seiten auch, ist es eigentlich mehr Chance als Risiko, ne? Also Füllkrug musste was machen, wenig Spielpraxis, Bremen, altbekanntes Pflaster. Also ich denke schon, dass er, wenn er soweit fit bleibt, seine 25, 26 Spiele macht, vielleicht auch auf seine 10 Tore kommen wird. Du hast gerade die, meinst du nicht? Aber was ich
also denke, 10 Tore ist schon auch in der Bundesliga, die musst du auch erstmal schießen und du spielst in der Mannschaft. Also vielleicht liegt es aber auch ein bisschen, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich jetzt Bremen dieses Jahr sowieso recht schwach habe. Ich wünsche es mir natürlich, dass du recht hast, aber ich gönne es ihm ja auch, so ist es ja auch nicht, ganz im Gegenteil, aber ich sehe es nicht kommen. Okay. Er spielt auch in einer Mannschaft, die ihn, glaube ich, nicht so füttern kann, dass er überhaupt oft in die Situationen kommt, die er auch braucht.
ist ein Spieler auch für die Kabine halt auch, ne? Und im Fach, glaube ich, jetzt schon in Bremen, sondern du wirst da wahrscheinlich gerade in der Presse ein bisschen mehr mitkriegen, zumindest wieder ein bisschen Euphorie in Bremen auch, ne? Also wenn es man so nennen kann.
Für die also das ist ja nach wie vor Wahnsinn, dass dann eben genau solche Spieler auch noch diese Euphorie, also für Euphorie sorgen. Es sind dann eben nicht die unbekannten Gesichter, die vielleicht ein paar interessante Stationen vorzuweisen haben oder Potenzial haben, sondern es sind dann eben Spieler wie Niklas Füllkrug, der dann hier Euphorie auslöst. Und vielleicht hat Bremen das auch gebraucht. Fabi hat die Transfers angesprochen, die nicht so funktioniert haben in der Vergangenheit. Vielleicht brauchen sie das hier in dem Umfeld, dass man sich wieder so ein bisschen wohlfühlt mit dem, was Clemens Fritz dann auch macht. Aber vielleicht noch eine Sache bei Werder. Spannend finde ich dann eben auch, dass sie dann Koulibaly dann noch abgegeben haben nach Straßburg. Ich glaube, da haben sie sich auch ganz andere andere Anbieter erhofft, dass er dann doch jetzt nur nach, in Anführungsstrichen, nur nach Freiburg, nach Frankreich wechselt, hat mich schon sehr überrascht. Aber scheinbar brauchte Bremen jetzt auch das Geld, nicht nur um Füllkrug zu holen, sondern vielleicht dann eben auch im Mittelfeld nachzubessern. Also das hat mich jetzt auch nochmal sehr überrascht, dass sie ihn dann nicht gesagt haben, okay, dann bleibst du halt nochmal ein Jahr und wir warten auf ein besseres Angebot, dass sie ihn jetzt wirklich, wie gesagt, Anführungsstriche nur nach Straßburg abgeben. Das hat mich jetzt schon sehr überrascht.
Ja, die Zeit wurde knapper. Du hast es angesprochen, anscheinend nicht genug Angebote reingekommen, die sich die Bremer versprochen haben. Zum Ende der Saison Koulibaly eigentlich auch ein bisschen an Leistung eingebüßt noch von der Hinrunde. Und für einen Spieler, der jetzt gerade mal ein Jahr Bundesliga in den Knochen hat, finde ich 20 Millionen jetzt eigentlich schon einen vernünftigen Preis von dem Team von Bremen. Und viel beängstigender finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie du das unter anderem siehst, Fabi, dass davon quasi 0 Euro überhaupt investiert werden können. Ne? Dass man größtenteils noch irgendwelche Altlasten tilgen muss oder hier in Infrastruktur noch, das ist schon,
Wenn du das dann beispielsweise auch ins internationale Verhältnis setzt, mit einem großen Verein aus Spanien, der offensichtlich Geld ausgibt, was eigentlich gar nicht da ist und einen Transfer nach dem anderen raushaut, unvorstellbar. Und das ist halt der Punkt, wo man dann sagt, wir können uns jede Woche immer wieder über die Bundesliga unterhalten, wir können uns auch ärgern, wir können über das Niveau streiten. Trotzdem, glaube ich, muss man zwei Dinge unterscheiden. Die eine Sache ist, dass es, glaube ich, die Clubs sehr gut hinbekommen, innerhalb der finanziellen Rahmen unterwegs zu sein, keine neuen Schulden aufzubauen. Das ist toll. Und gleichzeitig schaffen wir es trotzdem Jahr für Jahr immer wieder zumindest ausgenommen natürlich die Top-Top-Vereine aus dem Ausland einigermaßen konkurrenzfähig zu bleiben mit der Bundesliga und nach wie vor so zu gestalten, dass es sehr viele Menschen gibt, die Bundesliga nach wie vor in den Bann zieht.
Gut, und dann nehmen wir noch den letzten, dann sind wir auch durch bei den Transfers. Der HSV reagiert auf den Vuskovic-Abgang und hat da Sebastian Bornau aus Leeds für ein Jahr verpflichtet. Ich denke, für einen 27-Jährigen hat schon viel gesehen, kennt die Bundesliga mit Köln und Wolfsburg, soll auch sofort der Abwehrchef beim HSV werden. Kann man, glaube ich, jetzt auch nicht viel mit falsch machen. Dass so ein Spieler kommen musste, war, glaube ich, auch absehbar für den HSV.
Ja, guter, solider Transfer. Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Und auch jemand, glaube ich, der das kennt und von daher unterstreicht meine These, dass der HSV diese Saison eine sehr gute Bundesliga-Saison spielen wird.
Sehr gut, sehr gut. So, dann Saisonvorschau Teil 2, Platz Nummer 12. Ein weiter so darf es nicht geben. So lauteten die Worte von Ruven Schröders nach der Saisonanalyse für Borussia Mönchengladbach. Ja, Fabi, die in den letzten, ich habe es mir rausgeschrieben, 5 Jahren, dreimal Platz 10, Platz 14 und in der letzten Saison Platz 12, immer mehr, so zur, ich nenne es mal, grauen Maus verkommen sind. Wird sich das in dieser Saison ändern?
Nein, das wird sich nicht ändern, wenn man sich auch die Transfers anguckt. Es ist ein sehr überschaubarer Betrag investiert worden für die vermeintlichen Einnahmen, wenn man die ins Verhältnis setzt mit Rocco Reitz, glaube ich, knapp 20 Millionen, jetzt LVD nochmal für 8, glaube ich, verkauft. Und wenn man dann sieht, was man im Gegenzug ausgegeben hat, wahrscheinlich auch genau das gleiche Thema, wie wir eben schon hatten bei vielen anderen Vereinen. Aber du hast Itakura zurückgeholt aus Darmstadt, dich in der zweiten Liga mit einem Mittelstürmer vermeintlich verstärkt mit Littberg. Viele in der zweiten Liga, ansonsten ablösefrei, No-Names geholt, die dann entweder explodieren oder eben nicht. Und ich vermute, dass sich bei Gladbach sehr, sehr wenig ändern wird. Und ich mache das auch unter anderem daran fest, dass ich, wenn ich den Kader einmal durchgehe, ich sehe da keine Achse in der Hinsicht, die dich über ein ganzes Jahr hinweg tragen kann. Trotzdem sind die Gladbacher nach wie vor so, dass sie nicht absteigen werden und mein Platz 15, um es kurz zu machen.
Platz 15 sozusagen in Mönchengladbach. Da schon viel vorweggenommen. Ja, so ein auf den Elvedi-Abgang hat Fabi schon gesagt, reagiert man mit Itakura, finde ich eigentlich ganz gut. Eugen Polanski hat die Vorgabe unter anderem bekommen, wieder mutigeren Offensivfußball zu spielen, auch nicht mehr so ängstlich zurückhaltend. Man soll weg von der Dreier-Fünfer-Kette, sprich jetzt zur Viererkette. Hat man jetzt auch in den Testspielen gesehen. Es sieht zumindest nach vorne hin ganz gut aus. Wenn alle fit sind.
Genau, das würde ich auch sagen. Ich würde auch gar nicht so an der Platzierung festmachen bei Borussia Mönchengladbach, ob sie jetzt hinterher im Platz 10 rauslaufen, auf Platz 9 rauslaufen, 11. Also ist mir, oder 15, so wie Fabi sagt, völlig egal. Ich glaube, dass es für Gladbach eigentlich jetzt auch mal wieder darum gehen muss, wirklich auch Top-Talente hervorzubringen. Das, was sie in den letzten Jahren irgendwie nicht geschafft haben. Sie haben, finde ich, mit Valmoja, der letzte Saison schon angedeutet hat, was für ein Potenzial er hat, ein Spieler, der diese Saison, glaube ich, mehr Spielzeit bekommen muss, was dann eben auch dafür spricht, dass sie eben offensiv besseren Fußball spielen müssen. Und da sind einige Spieler dabei. Sie haben Isaac Lindberg jetzt aus Darmstadt geholt, der eigentlich auch weiß, wie man Tore schießt. Ja, Eugen Polanski muss erstmal nachweisen, glaube ich, dass er aus dieser Mannschaft jetzt etwas rausholen kann. Und eine Baustelle, die ich zumindest aktuell noch sehe, ist das zentrale Mittelfeld. Durch die schwere Verletzung von Jens Kastrop. Fehlt dir eigentlich schon die ausreichende Qualität. Sie werden dann wahrscheinlich mit Kevin Stöger und Sander spielen in der Zentrale. Klar erfahrene Spieler, aber haben sie in der letzten Saison überzeugt nicht unbedingt. An Kevin Stöger im Moment teilen sich auch die Meinungen der Fans. Also die einzige Baustelle sehe ich noch, zentrale Mittelfeld, offensiv finde ich sie gut. Sie haben da auch auf den Flügeln doppelt besetzt und von daher sehe ich die Gladbacher diese Saison nicht ganz so schlecht und würde sie auf Platz 10 einsortieren.
Ja, du hast die Offensive angesprochen mit Moja, der ja auch erst 17 ist. Da habe ich momentan, was man auch so hört und liest, Hugo Bolin. Der hat ja in der letzten Rückrunde schon ziemlich gute Ansätze gezeigt und Spiele gemacht. Der, glaube ich, wird dieses Jahr da richtig durchstarten. Bei den Gladbachern war auch meistens Startelf-Kandidat. Hat jetzt auch erstmal den Startplatz in der ersten Elf sicher fürs Pokalspiel und die ersten ein, zwei Bundesligaspiele. Ja, und nach vorne hin, ich meine, die Kombination mit Honorar und Kleindienst hat eigentlich, wenn sie fit waren, eigentlich bewiesen, dass das einfach läuft und klappt zwischen den beiden, harmoniert. Ja, und Robin Hack, wenn er fit ist, mit Sicherheit auch ziemlich gut in der Offensive aufgestellt. Also ich sehe da definitiv andere Mannschaften, die offensiv vom Spielermaterial mit Sicherheit eigentlich schlechter aufgestellt sind als die Gladbacher. Nur es muss halt einfach mal konstant auf dem Platz abgeliefert werden und halt auch verletzungsfrei mal klappen. Ne? Deswegen. Also ich habe die Gladbacher dieses Jahr auf Platz Nummer 11 und ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Außenverteidiger, die die Gladbacher da geholt haben, nach den ganzen Jahren mit Skelly und wen sie da alles gehabt haben, links und rechts, wird es da auch mal wieder Zeit, ein bisschen junges Blut reinzuschmeißen. Fabi, irgendwas zu den Gladbachern noch?
Nein, 15 Punkt.
Und weiter. Okay. Ruckzuck, okay. Dann lasst uns mal blicken an die Altförsterei, wo es mal wieder, nach der Saison die Zeichen auf Neuanfang stehen. Nach den ganzen Trainern von Svensson, Baumgart, Bielica und zuletzt Marie-Louise Eter tritt jetzt Mauro Lustrunelli an der Seitenlinie bei Union an.
Und wer hat euch den schon vor Monaten empfohlen, wollte ich einmal sagen.
So, jetzt kann Fabi noch sagen, ist in der Schweiz mit dem FC Luzern, war es, glaube ich, überraschend Meister geworden, richtig? So war es doch, glaube ich, ne?
Thun, oder?
Oder Thun, genau, nicht Luzern,
Thun, genau, genau. Thun, die übrigens zum Saisonstart voll eingebrochen sind, glaube ich, eine richtige Klatsche bekommen haben, glaube ich, am ersten Spieltag letzte Woche.
Okay.
Nur mal so nebenbei. Okay.
Ist jetzt auf jeden Fall der fünfte Trainer in den letzten Jahren und der hat, glaube ich, die größte Aufgabe, die man sich überhaupt in den letzten Jahren jetzt bei Union aneignen konnte. Denn der soll, ja, eine neue Taktik bei Union irgendwie implementieren. Von Dreier-Fünfer-Kette hin zur Viererkette. Und wer Union die letzten Jahre gesehen hat und kennt, der kann sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, ne?
Nee, also wie gesagt, und unser Kumpel arbeitet ja immer noch dort, Horst Held, oder? Glaube ich, ist noch dort.
Ja, Kumpel, ich muss erst mal überlegen.
Ja, es werden hin und wieder fragwürdige Entscheidungen getroffen. Was hat sich ja bei Union im Sommer getan? Eigentlich auch nicht wirklich viel. Wenn man sich auch die Transfers so anguckt, ist eigentlich gefühlt wenig bis gar nichts passiert. Klar, du hast ablösefrei ein paar Spieler verpflichtet. Ich glaube, die höchste Ausgabe war für Ebischer aus der Serie A. 3,5 Millionen fürs zentrale Mittelfeld. Großer Vorteil in Union oder bei Union, dass es in der Regel immer relativ ruhig abläuft und auch nicht unruhig wird, wenn man in der Tabelle sich irgendwo zwischen 10 und 15, sage ich jetzt mal, bewegt. Da wird es auch dieses Jahr für reichen. Ich habe sie knapp hinter Hamburg. Ist natürlich aber auch eine gewisse Überraschung oder so eine Wundertüte, würde ich sagen. Ich würde mich oder ich wäre nicht überrascht, wenn einer von euch beiden die Unioner tief unten in der Tabelle ansiedelt. Ich habe sie auf 12, weil sie, glaube ich, genau das bringen werden, was sie die Vorjahre auch gebracht haben.
Das, da bin ich echt überrascht von deiner Platzierung. Das ist echt, ja, die größte Baustelle eigentlich, Sören, ist mit Sicherheit die Defensive. Ne? Jahrelang mit Daniel Udoki, der jetzt nach Lazio gewechselt ist, und Diego Leite, der überraschenderweise, ich habe gestern mal nachgeguckt, noch überhaupt keinen neuen Verein hat. Das wundert mich eigentlich auch ein bisschen, dass da vielleicht nicht auch, der war, glaube ich, auch mal bei Dortmund im Gespräch gewesen, zwischendurch mal. Es wird sehr, sehr spannend. Also gerade.
Aber das ist doch allgemein im Übrigen auch ein interessantes Thema, wie viele Spieler es im Moment noch gibt, die eben keinen neuen Verein haben. Unter anderem auch sehr namenhafte Spieler, würde ich behaupten. Und vielleicht ist es dieses Jahr einfach nicht so einfach für den einen oder anderen wirklich irgendwo unterzukommen.
Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen einfach die Ansprüche und die Gehaltswünsche unter anderem sehr durch die Decke gehen. Immer noch. Könnte ich mir vorstellen. Aber ja, Sören, Sören, wo will Union hin? Union will wieder auf mehr auf junge Spieler setzen, entwicklungsfähige Spieler, und hat da eigentlich auch dem einen oder anderen in dem Kader mit Kemlein, Burcu und Elias Ansa, wo man drauf aufbauen kann zumindest. Ne? Nur die Frage ist halt die Zeit.
Ja, also das sind jetzt alles keine Namen. Da kann man noch mehr Namen nennen vom Kader, wo man jetzt sagt, boah, das sind Spieler, da schaue ich mir auch mal ein Einzelspiel von Union Berlin an. Also das ist ein Kader. Ja, ich will mich nicht unbedingt machen an der einen Fristerei. Aber das ist natürlich ein Kader, also ja, belangloser kann es fast gar nicht sein in der Bundesliga. Klar, da gibt's noch ein, zwei Teams, die ähnlich sind, zu denen wir gleich sogar noch kommen werden. Aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, okay, deshalb schaue ich mir ein Spiel von Union Berlin an. Aber ja, sie haben sicherlich auch in der Defensive, du hast es angesprochen, Transfers gemacht. Sie haben Seno van den Bosch, einen jungen Spieler, geholt, der in Belgien durchaus eine gute Rolle gespielt hat. Marvin Friedrich zurückgeholt hat. Ich glaube, das hat bei einigen Union-Fans sicherlich auch positive Gefühle ausgelöst. Ja, und spannend sicherlich, was man von Michael Ebischer erwarten kann. Erfahrener Schweizer, zentraler Mittelfeldspieler, sicherlich. Ja, auch so ein bisschen der verlängerte Arm dann vom neuen Trainer. Boah, aber es ist eine Mannschaft, die man sehr, sehr schwer einschätzen kann. Also ich sehe sie definitiv nicht unten, das würde ich schon sagen. Aber große Sprünge wird man nicht erwarten. Von daher würde ich sie ja im Niemandsland der Tabelle einordnen auf Platz 12.
Platz
Da sind wir doch einstimmig, oder nicht?
Ihr beide seid einstimmig, richtig.
Ja, siehst du?
Guck mal. Die Offensive haben es noch, auch ein cooler Name, Emmanuel Latelat geholt, ausgebildet bei Atalanta. Mal gucken, ob der sich da direkt von Beginn an in die Startelf spielen wird, wahrscheinlich an der Seite von Elias Ansa. Ja, und was man noch berücksichtigen sollte, die ersten Wochen, wahrscheinlich bis zur Länderspielpause, sogar bis danach, Renault wird auf jeden Fall nicht zwischen den Pfosten stehen, der ist noch angeschlagen und auch der zweite Torwart, ich habe den Namen jetzt nicht, fällt auch
Matteo Raab.
Matteo Raab, genau. Also wird da erstmal der dritte Torwart ja, den Kasten hüten. Muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf halten.
Sind meistens die besseren als die zweiten.
Ja. Also, ich setze Union auf Platz 16.
Gut.
Ja.
Musst du ja wissen.
Ja, ja. So, dann kommen wir zu dem Team, was in der Jahrestabelle 26 Tabellenplatz 6 belegte und unter der Urs Fischer Tabelle sogar Platz 5 belegte. Ja. Kommen wir zu den Mainzern, die eigentlich aus dem Vollen schöpfen können. Gut verstärkt und wenig abgegeben.
Ja, stimmt. Aber auch eine Mannschaft, wo mir so das gewisse Etwas einfach auch fehlt. Ich finde, mit den namhaften Transfer eigentlich gemacht mit Erik Martel oder auch Rensford Königsdörfer, wo man sich ja eigentlich auch sehr viel von verspricht. Ich finde, er hat beim HSV natürlich noch nicht unbedingt nachgewiesen, dass er wirklich ein Bundesligaspieler ist, der dir ein paar Scorer garantiert. Aber du hast es angesprochen, das kann natürlich die Stärke sein, dass Urs Fischer den Kader zusammen hat, der auch in der letzten Saison wirklich ja auch erfolgreich war. Ja, mir fällt nicht viel ein zu den Mainzern, außer, dass sie auch eine recht langweilige Bundesliga-Saison spielen und auf Platz 11 landen werden.
Okay. Fabi, die Mainzer werden mit Sicherheit ein Team sein, wie die letzten Jahre auch, was man ganz, ganz schwer nur schlagen wird. Das können wir, glaube ich, festhalten. Dieses Jahr auch keine Doppelbelastung.
Also ich habe, wie gesagt, die Mainzer, weil ich Urs Fischer, glaube ich, auch so einschätze, dass er da sehr viel Ruhe reinbringen wird, dass das nochmal ein Stück weit ja, stabiler wird, auch über eine ganze Saison hinweg, als es letztes Jahr war, weil er ja eben nur ein Teil davon in der Verantwortung war. Und ich habe die Mainzer tatsächlich dieses Jahr auch wieder auf die 8 gesetzt.
Also gerade, glaube ich, in der Defensive, da haben die Mainzer jetzt hier mit Fabio Gruber aus Nürnberg für 3,5 Millionen, also mit Sicherheit auch ein kommender Nationalspieler. Also auf den werden die Augen auf jeden Fall gerichtet sein. Dann muss man festhalten, was mich wundert, Kai Schussano. Ich meine, wir haben jetzt noch, glaube ich, 10 Tage oder so, bis das Transferfenster schließt, dass der immer noch nicht weg ist. So wie man hört, fühlt er sich auch wohl und will eventuell auch noch ein Jahr bleiben. Und dann kannst du mit Sicherheit jetzt Marktwert momentan 50 Millionen, also nochmal so eine Saison, nächstes Jahr locker 70 Millionen plus für Mainz. Also Amiri auch verlängert. Von daher, Gerüst steht. Nur die einzige Baustelle, die ich so bei den Mainzern sehe, nicht ganz so gut, Fabi, die Offensivreihe mit Geraldo Becker und Philipp Tietz.
Gut, Becker ist ja so ein Ziehsohn, glaube ich, auch von Fischer, der funktionieren kann. Aber ich meine, wir reden ja jetzt hier immer noch über Mainz 05, also wir reden hier jetzt nicht über Europa League oder Champions League Qualifikation, ne? Sondern ich glaube schon, dass wenn eine Mannschaft es Woche für Woche schafft, stabil, vor allem in der Defensive zu stehen, mit einer gewissen Möglichkeit schnell umschalten zu können, durchaus auch in Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe ein bisschen Ball zirkulieren zu lassen. Und dann sehe ich da die Mainzer trotzdem in der Hinsicht auch nicht so schlecht aufgestellt, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, 8 Testspiele gespielt, 7 Siege, 1 Unentschieden. Also hätte schlechter laufen können, die Vorbereitung. Jetzt zum Saisonstart. Erik Martel fällt erstmal noch verletzt aus. Wahrscheinlich Rückkehr nach der Länderspielpause. Aber alles in allem, alle soweit fit, keine weiteren Ausfälle. Zentner ist auch zurück zwischen den Pfosten, der letztes Jahr noch gut vertreten wurde. Also ich gehe da auch sehr positiv eigentlich in die Saison der Mainzer mit und habe die Mainzer auf Platz 9 gesetzt, weil ich glaube, dass oben die Dichte schon, die Plätze schon eigentlich mehr oder weniger verteilt sind. Sollen noch was zu den Mainzern eventuell oder bist damit auch soweit fein?
Fein.
Fein. Okay. Dann Fuggerstadt, der FCA. Letztes Jahr Platz 9. Überraschend für den einen oder anderen. Wie geht's weiter beim FCA? So, und das ist die große Frage. Man will sich ja sogar noch weiterentwickeln. Das wollte man schon mal. Ja, aber jetzt wissen halt auch viele Teams, wie die Herangehensweise ist. Also überraschen werden sie die wenigsten Teams noch.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich habe mir beim FC Augsburg mal den Spaß gemacht, zu schauen, was gerade so die Zeitungen und die Medienhäuser vor Ort so über den FCA schreiben, was so oder das Gefühl ist, wo der FCA landet. Und da habe ich bei einigen durchaus gelesen, dass man davon ausgeht, dass der FC Augsburg zu seine Saisonplatzierung nochmal toppen kann. Ui. Und tatsächlich in die Europa League kommt. Also das hat mich jetzt auch gewundert, weil ich gehe da mit. Also ich glaube, dass sie unter Manuel Baum natürlich überrascht haben, ihre Aufholjagd geschafft haben. Er hat es geschafft, gerade auch nach dem Kapitel Sandro Wagner wirklich Ruhe reinzubringen. Boah, aber ist das eine Mannschaft, wo man vor der Saison wirklich sagen kann, okay, das ist einstelliger Tabellenplatz, wir spielen auch vielleicht um eine Qualifikation für die Europa League. Also ja, da habe ich riesen Zweifel. Und auch wenn man sicherlich jetzt die Neuzugänge so ein bisschen durchgeht, da fehlt es natürlich auch ein bisschen an Erfahrung. Klar, sie haben jetzt mit Michael Gregoritsch sicherlich einen Schlüsselspieler vorne drin, der dir auch deine Scorer vielleicht dann garantieren kann. Aber wenn man so auch ein bisschen auf das Auftaktprogramm schaut, der Augsburger, sie haben jetzt ein schweres Spiel am Wochenende gegen Cottbus im DFB-Pokal. Also wenn da schon vielleicht es nicht ganz so klappt gegen eine eingespielte Mannschaft, die schon einen Rhythmus hat, dann kann auch schnell wieder eine schlechte Stimmung angehen. Und deshalb ist der FC Augsburg für mich auf Platz 15.
Okay. Okay. Ja, du hast die Transfers schon angesprochen. Da haut mich jetzt keiner so wirklich vom Hocker. Simo Suso aus Düsseldorf. Ja, ein ziemlich zentraler Spieler, der eigentlich sowohl offensiv als auch defensiv die Position bekleiden kann. Ist mit Sicherheit für die Kaderbreite. Ziemlich interessanter Spieler ist dann Hennes Behrens, der von der TSG Hoffenheim kommt. Der wird mit Sicherheit sehr viel Spielpraxis kriegen als Linksverteidiger. Ist wahrscheinlich dann auch mehr oder weniger der 1:1-Ersatz für Giannoulis, der den zurückzieht nach Griechenland, nach Saloniki. Und dann stehen da natürlich noch so Spieler wie Kömür und Claude Maurice unter anderem, die eventuell auch noch wechseln könnten. Ne? Von daher, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Fabi, was gibt dir der FCA dieses Jahr?
Wie immer nicht viel, aber es wird auch nicht schlechter werden als das letztes Jahr. Bei mir ist es Platz 10, ganz einfach begründet, weil der FC Augsburg es hinbekommen hat, dass er keinen Qualitätsverlust hat im Kader. Das sieht man bei den Abgängen. Man hat sich ein bisschen versucht, auf der einen oder anderen Position eher doppelt aufzustellen, anstatt wirklich die Qualität wirklich nach oben zu treiben. Von daher glaube ich schon, dass es mit Baum so sein wird, dass man das Ergebnis des Vorjahres wiederholen kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich Illusion. Fehlt mir die Fantasie, um ganz ehrlich zu sein, um da wirklich auch ernsthaft darüber zu diskutieren, ob der FCA ein Verein ist, der sich für die Europa League qualifiziert. Was ich ganz interessant finden würde, wenn die Augsburger es einfach mal hinbekommen würden, vielleicht im Pokal auch mal in die ein oder andere Runde weiterzukommen, würde dem Verein, glaube ich, gut tun. Und von daher, glaube ich, ein grundsolider FCA auf Platz 10.
Auf Platz 10, okay. Da bin ich gespannt, inwieweit es da auch in Augsburg ruhig bleibt, weil ich glaube, spielerisch und so von Herangehensweise wird sich da auch in dieser Saison nicht wirklich viel tun. Da wird man wahrscheinlich auf alte Tugenden setzen, mit denen man in der letzten Saison auch viel Erfolg gehabt hat. Ne? Ob da die ein oder anderen Spieler dann noch einen weiteren Entwicklungsschritt machen werden, ja, warten wir mal ab. Gerade vor dem Offensivbereich mit Gregoritsch, der ja in die Jahre gekommen ist. Schauen, ob es reicht. So, und dann kommen wir zur Frankfurter Eintracht. Ja,
Oh.
Ja.
Wer traut sich?
Ja, schwierig, ganz, ganz schwierig. Ein Altbekannter ist zumindest zurück bei der Frankfurter Eintracht mit Adi Hütter. Der soll den Laden mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen, ein bisschen Ruhe reinbringen, aber auch gleichzeitig mal wieder ein bisschen anschieben, sage ich jetzt mal. Aber die Baustellen sind einige, sind große Baustellen, die er anzugehen hat. Wenn wir gleich mit Sicherheit noch auf den Kaderpositionen auch mit eingehen. Ja, aber es ist das erste Jahr nach vielen, wo die Frankfurter mal nicht international auch vertreten sein werden, was vielleicht in dieser Saison auch ein Vorteil sein könnte.
Ja, ein Vorteil, dass man sich sammelt. Vielleicht nur kurz nochmal an das letzte oder ja finale Testspiel der Sommervorbereitung erinnern. Mhm. 0-7 beim FC Brentford. Okay, da sind vielleicht noch ein paar Millionen Unterschied im Kader wert. Aber das darf dir in dem Sinne auch nicht passieren, wenn du weißt, eine Woche später starte ich im DFB-Pokal. Das geht gar nicht. Es gibt ein paar Baustellen oder ja hausgemachte Baustellen, dass Adi Hütter im Prinzip kommt und dann auch klar sagt, okay, nochmal ein externer Torwart muss dazukommen. Ja, ein paar Tage vor Transferschluss sind es immer noch Kauas Santos und Michael Cetera. Kein großes Vertrauen, glaube ich, nach wie vor in Santos, was ich wirklich schade finde. Ja, und dann ist das natürlich nach wie vor ein sehr, sehr internationaler Kader. Klar, Großteil bleibt zusammen. Und vielleicht ist es wirklich gut, dass sie keine Doppelbelastung haben, dass Adi Hütter ein Trainer ist, der ja auch wirklich so eine Art von Mannschaft gut trainieren kann. Aber ich erwarte in dieser Saison jetzt nicht unbedingt die großen Sprünge. Und würde sie, was vielleicht ja gar nicht als Erfolg gewertet wird in Frankfurt, auf Platz 9 einsortieren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann nach der Saison auch ein großes Fragezeichen an Krösche geben wird. Ob er sich dann wirklich nochmal hält, da würde ich wirklich ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, blicken wir mal auf die Transfers. Da hat die SGE auf jeden Fall die Probleme im Mittelfeld erkannt, holt von den Bayern Noel Da Seco für 12 Millionen. Hat man ordentlich Geld in die Hand genommen. Dann holt man unter anderem noch Rafael Onidika, an dem man unter anderem schon seit 3 Jahren irgendwie gebaggert hat aus Brügge. Somit sollte das Mittelfeld eigentlich soweit relativ gut aufgestellt sein, nachdem Skiri ja jetzt auch transferiert wurde nach Köln. Und dann hat man halt viele entwicklungsfähige Spieler geholt. Ne? Ein Otavio für die Innenverteidigung, Malik Pingpong vorne für den Sturm. Ja, und dann gibt man noch den besten Stürmer der Zweitliga mit Noel Futkoy ab nach Elversberg. Hat mich auch ein bisschen überrascht. War wohl nicht so auf Augenhöhe mit Adi Hütter, was man so hört. Ja, dann gibt man noch einen Amendar ab, da hat man zumindest finanziell 18 Millionen eingenommen, mit Telly Brown 50 Millionen. Aber das Geld, Fabi, das müsste man dann auch gut investieren. Ne? Ein Rasmus Christensen, Mentalitätsspieler, musste man leider abgeben. Den hat zurück nach Dänemark gezogen, aus familiären Gründen. Ja, schwierig alles momentan.
Also ich glaube, dass den Frankfurtern gut tun wird, dass sie nicht international spielen. Ich glaube, Adi Hütter wird einen ganz positiven Effekt auf den Club haben, in vielerlei Hinsicht. Ich wäre auch gar nicht so überrascht, wenn doch noch ein Transfer kommen würde für die Frankfurter. Und habe sie dieses Jahr auf die 7 getippt.
Wow, auf die 7 sogar, okay.
Ja.
Aber du hast es schon angesprochen, da muss aber dann noch einiges auf der Transferseite passieren. Ne? Torwartposition, spekulieren wir mal. Atubolu verzockt.
Das wäre ein Witz. Ja. Das wäre ein Witz. Ein Spieler, der sich selbst ja bei ganz anderen Vereinen sieht. Du hast es richtig gesagt, absolut verzockt, auch mit seiner ja, neuen Berateragentur. Ganz, ganz anders gesehen in der Premier League. Bitte sicherlich beim Top 8 Premier Ligisten. Und dann innerhalb der Liga zu wechseln nach Frankfurt, also das wäre ein absoluter Witz. Klar, jetzt wird auch Olympique Marseille gehandelt. Also von Deutschland aus nach Frankreich zu wechseln und der Verein heißt dann nicht PSG, sehe ich auch nicht als Top-Transfer. Also das ist wieder mal das beste Beispiel, wie man sich verzocken kann.
Fabi, wie siehst du es bei Atubolu? Verstärkung steht außer Frage, wenn er kommen sollte.
Ja, das Ding ist, du bist halt gezwungen, auf der Position noch zu was zu machen. Dafür waren die öffentlichen Äußerungen auch aus dem Verein nicht wirklich unterstützend für Kauer Santos oder etc. Hast dir da eine Baustelle aufgemacht. Und das einzige Gute aus Frankfurter Sicht ist, dass es einen Torhüter gibt auf dem deutschen Markt, der dich in der Hinsicht in einer gewissen Hinsicht auch verstärken würde. Aus persönlicher Sicht, Atubolu, gebe ich euch beiden vollkommen recht, mehr hättest du nicht falsch machen können, auch damals zu einem Zeitpunkt, der total dämlich war, damit auch ein Stück weit an den Verein ranzutreten, das öffentlich auch zu machen. Die Freiburger haben alles richtig gemacht, sofort reagiert und jetzt stehst du da wie der letzte Depp. Ist leider so.
Ja, was man auf jeden Fall in Frankfurt, glaube ich, dieses Jahr haben muss, ist Geduld und Rückschläge, glaube ich, mit der neuen Mannschaft muss er auf jeden Fall mit einkalkulieren, dass auch mal ein paar Wochen hintereinander kommen können, wo vielleicht auch mal wieder den Kürzeren ziehst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass nicht nach, so wie letzte Saison, 91 Gegentoren in 44 Spielen, also gerade defensiv muss die Eintracht wieder deutlich sattelfester auftreten und gerade im Offensivbereich, Johnny Burkhardt, ich hatte mal geschaut, letztes Mal nur 15 Mal Startelf, lange verletzt, ist ja auch so ein bisschen die Lebensversicherung im Offensivbereich, also da darf dieses Jahr auch keine lange Ausfallzeit dazukommen. Und ansonsten sind sie da ja auch ziemlich schwach besetzt mit Abdul Talib noch. Ja, wird spannend bei der Frankfurter Eintracht. Ich habe die Frankfurter auf Platz Nummer, wo habe ich sie denn? Ich habe gar keinen Platz mehr. Tja, da muss ich sie wohl auf die 10 setzen. Ich setze auf die 10. So, und dann kommen wir zur letzten Mannschaft. In der heutigen Folge kommen wir zum letztjährigen Europa-League-Finalisten, DFB-Pokal-Halbfinalisten und Tabellen-Siebten, dem SC Freiburg. Fabi, einer deiner vielleicht Herzensvereine?
Freiburg?
So ganz tief.
So viele Innere. Herzensvereine kann ich gar nicht haben. Freiburg, bei mir mache ich es diesmal ganz kurz. Verdient vielleicht eigentlich auch in einer gewissen Hinsicht manchmal mehr Aufmerksamkeit, aber bei mir landen die Freiburger dieses Mal auf Platz 9. Weil sich substanziell nicht wirklich viel verändert hat. Es ist der Durchschnitt der Bundesliga, würde ich behaupten, für mich. Oh. Was aber nicht schlimm ist. Okay.
Trotz des wirklich für Freiburger Verhältnisse guten Transferfensters.
Ja, also wie gesagt, ich bleibe dabei, ich stehe zu meiner Aussage, das ist der gute Bundesliga-Durchschnitt, den jeder gern sieht. Wenn ich Glück habe, darf ich sie sogar am ersten Spieltag live sehen. Oder nee, am zweiten, glaube ich, wenn sie in Paderborn spielen.
Ach was.
Vielleicht berichtige ich dann meine Einschätzung, aber für mich ist es der absolute Durchschnitt der Bundesliga.
Okay. Sören, die Freiburger haben es ja letztes Jahr schon mit der Dreifachbelastung sehr, sehr gut gemacht und haben sich jetzt in dieser Saison gerade in der Breite nochmal deutlich besser aufgestellt. Ich denke da an die Japaner unter anderem, die sie geholt haben. Mit Jan-Nik Engelhardt dann noch im zentralen Mittelfeld, da auch schon auf die Abgänge von Nikolas Höfler reagiert, der jetzt bei der zweiten Mannschaft spielt. Ja, auf den Manzambi-Abgang, den kannst du ja nicht wirklich auffangen. Außer halt mit 60 Millionen und 10 Millionen Boni. Aber ansonsten eingespielte Mannschaft und auch quasi den Umbruch so ein bisschen mit angeschoben. Ne?
Ja, absolut. Also mein erstes Gefühl, wo ich noch nicht ganz so drin war, jetzt mich mit dem RC Freiburg zu beschäftigen, war, okay, sie gehen so ein bisschen von ihrem Weg ab, weil sie wirklich auch viel Geld erstmal in die Hand genommen haben, um Spieler zu verpflichten. Gesagt, okay, sie gehen von ihrem Weg weg und vielleicht passt das auch nicht, deshalb habe ich die erst relativ weit unten gesehen, dann habe ich aber ein paar Vorbereitungsspiele gesehen und ja, auch die Spieler, die du angesprochen hast, die wirklich auch Qualität mitbringen. Du hast die Japaner angesprochen, bei Keisuke Goto, den sie aus Anderlecht geholt haben, würde ich mich schon mal festlegen, der wird auf jeden Fall 15 Saisontore schießen. Und das ist eine Mannschaft, ich glaube, diese Saison könnte Freiburg den absoluten Peak erreichen. Auch Julian Schuster, was er in den letzten zwei Jahren erreicht hat, letzte Saison mit dem Einzug ins Europacup-Finale. Das wird diese Saison, glaube ich, die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Seid ihr gespannt, auf welchen Platz ich den SC Freiburg
da
getippt habe?
Das wird ja nur ein Champions League-Platz sein wahrscheinlich.
Ne? Platz 4. Platz 4. Und noch eine weitere These. Das wird auch das letzte Jahr von Julian Schuster beim Sportclub sein. Denn mit der Leistung wird er sich für einen Job bei Borussia Dortmund qualifizieren.
Wow. Okay. Interessant. Sehr interessant. Ja, zumindest das, was er jetzt die Jahre in Freiburg geleistet hat, wo er da ist. Ja. Nicht schlecht.
Sprachlos. Sprachlos seid ihr.
Da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ja, Fabi, der schleichende Abgesang auf die Freiburger Urgesteine, Grifo und Christian Günther nimmt auch so langsam Fahrt auf. Ne? Da hat es sich
weiß
in der
ich gar nicht,
Saison
die haben doch
schon
verlängert auch
mit
Grifo, oder?
Ja, ja, verlängert, aber rein von den Spielen, Statistiken her, auch letztes Jahr zwar noch die 33 Spiele gemacht, Grifo, aber ich meine 7 Tore, 4 Assists. Ja, 4 Tore waren Elfmeter. Es wird weniger. Danny Sheard hat ja jetzt gestern, glaube ich, auch schon den Startelf-Einsatz da in Motherwell. Ja, bei Christian Günther kommen auch immer mehr Verletzungen hinzu. Es wird langsam, ja, sich auf den Übergang, sage ich jetzt mal, vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch richtig so.
Ja, ja. Gut aufgestellt, breit aufgestellt. Ich habe auch noch eine These zum SC Freiburg. Rechtsverteidigerposition haben wir seit vielen Jahren ja Probleme in der Nationalmannschaft. Ich denke, da wird Philipp Treu eine Einladung jetzt zur nächsten Länderspielabstellungsphase von Jürgen Plock gekommen. Der, glaube ich, wird dieses Jahr auch einen ziemlichen Schub machen auf der rechten Seite. Ja, und ansonsten gehe ich auch sehr optimistisch beim Sportclub mit. Suzuki, glaube ich, wird auch nochmal die Saison richtig outperformen. Letztes Jahr, ja, erstes Jahr gewesen, Eingewöhnungsphase, erst in der Rückrunde gekommen. Aber dieses Jahr wird er nochmal mehr Scorer hundertprozentig auflegen, gehe ich stark von aus. Ich habe die Freiburger auf Platz Nummer 6.
Hey, auch gut. Mhm. Bist du beim ersten Pflichtspiel beziehungsweise beim ersten DFB-Pokalspiel der Freiburger in dieser Saison dabei in Düsseldorf oder?
Ach ja, das ist ja ein Sonntag und Sonntage sind ja so bekanntlich so Couchtage und ist, glaube ich, auch ein Abendspiel, ich weiß nicht.
18, ja.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe die ersten 2 Spiele von der Fortuna schon gesehen und ob ich mir das dann noch geben werde oder muss, ich denke eher nicht. Es sei denn, der Fabi begleitet mich, wenn er Lust hat.
Sonntagabend, 18 Uhr?
Nee, danke. Muss sich auf seinen Start in die neue Arbeitswoche vorbereiten, nach 3 Wochen Urlaub.
Sozusagen, ja.
Ja. Gut, dann haben wir den zweiten Teil unserer Saisonvorschau auch durch. Seid gespannt. Nächste Woche kommen dann die Top 6. Da haben wir mit Sicherheit dann auch beim einen oder anderen Verein einiges noch aufzuarbeiten. Am Wochenende Pokal. Irgendwelche Partien, wo ihr euch drauf freut? Keine wirklichen großen Stolpersteine für die vermeintlichen Top-Mannschaften, oder?
Boah. Knallerspiel sicherlich, der VfL Bochum in Fürth. Nein, aber es sind jetzt also wirklich keine Spiele, wo ich sagen würde, da könnte es eine große Überraschung geben. Außer, das habe ich ja am Anfang der Folge schon gesagt, Hannover 96 gegen den Bremen-Ligisten Hemmelingen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das das Ende von Christian Titz bei Hannover 96 einleitet.
Okay. Interessant, vielleicht noch am Sonntag, dann wird es bestimmt heiß an der Hafenstraße zugehen, wenn Pauli zu Gast ist in Essen.
Ja.
Der MSV hat Elversberg zu Gast und natürlich heute Abend dann am Freitag Mannheim gegen Kaiserslautern im Derby. Ja, und vielleicht gucken, wie der VfB sich schlägt an der Ostsee bei Rostock. Aber ansonsten haben wir ja dann noch ein anderes Spiel am Samstagabend, Fabi. Da freust du dich doch schon bestimmt ganz besonders drauf, oder?
Ja, ich wünsche mir ehrlicherweise, dass Kompany so viel Mut hat, dass er eine reine B-Elf auf den Rasen schickt.
Oh, okay.
Weil es bekanntlich der Titel ist, der nicht schmerzt, wenn man ihn verliert. Wenn man ihn gewinnt, ist okay. Freut sich aber auch keiner großartig drüber. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es so sein wird, dass Kompany die meisten, Olise, Kane und so weiter, eh erst in der zweiten Halbzeit bringen wird. Es wird kein Feuerwerk werden. Und von daher freue ich mich drauf. Ja, klar, ist ein Pflichtspiel. Aber ich habe jetzt...
Und geht um Titel, ne?
Ja, hab's ja eben schon mal angedeutet. Ich würde da ein Ausrufezeichen setzen und mal die Jungs aus der zweiten Reihe nochmal beginnen lassen, bevor es dann wirklich ernst wird nächste Woche.
Okay. Tipp von dir?
Ich sag 2-1 Bayern.
Gut. Schauen wir mal, ob die Bayern schon den ersten Titel in der neuen Saison einfahren werden. Wir freuen uns auf ein spannendes Pokalwochenende. Und dann hören wir uns dann nochmal in der kommenden Woche mit dem Abschluss der Saisonvorschau.
So machen wir das. Ich freue mich drauf.
Ein schönes Wochenende euch.
Ebenfalls. Tschüss. Tschüss.